Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur heiligen Vorhaut.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Judasziege. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei Kaulitz-Hills. Wir sind total hungover.
Ja, du hast einen enthusiastischen Vibe, obwohl der gar nicht der Realität entspricht. Wir haben ein bisschen Katerstimmung heute.
Wir waren gestern Nacht bei der Grimme-Preisverleihung, weil wir mit dem ZDF-Magazin Royal, für das wir beide ja schreiben, einen Grimme-Preis gewonnen haben. Ja, wir sind ein bisschen müde.
Miguel, es ging ein bisschen lang, vor allem, weil man ja auch, diese Verleihung findet in Mahl statt und das ist 2 Stunden von Köln entfernt, dann muss man nachts noch 2 Stunden irgendwie zurückfahren und dann hat man nachts wenig geschlafen. Also wir nehmen jetzt auf am Samstag, es ist 16.33 Uhr, eigentlich hatten wir uns für 15 Uhr verabredet für die Podcastaufnahme, aber es hat jetzt alles ein bisschen gedauert.
Ich war müde.
Also wir sind heute alle ein bisschen müde.
Ja, Miguel, du als Preisverleihungskonnoisseur, hat der Grimme-Preis denn gehalten, was er versprochen hat?
Das sicherlich. Es ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig, über Veranstaltungen zu sprechen, denen man beigewohnt hat, würde ich sagen. Aber also der Grimme-Preis ist ja jetzt sowieso eine Preisverleihung, die jetzt nicht für besonders viel Glamour- und Entertainment-Faktor in der Ausstrahlung steht, sondern es ist quasi eigentlich ein ernstzunehmender Preis, der auch
ja,
wirklich
so... Ja, es war sehr
so,
schlau da.
Genau, sehr schlau, der sehr Special-Interest-Dokumentation und tolle Filme und sowas prämiert. Also das ist jetzt da nicht wie jetzt zum Beispiel beim Comedy-Preis, wo irgendwie auch Leute da hinkommen, die nicht gewinnen oder nominiert sein, nur damit man dann Promi-Aufgebot hat oder so.
Trotzdem hätte man ja auf der Aftershow-Party ein bisschen Musik anmachen können.
Zum Beispiel. Aber ich war schon froh, dass der Sandmann überhaupt prämiert wurde. Das hat mich richtig gefreut für ihn, dass der endlich mal einen Grimme-Preis bekommt. aber ich dachte mir, schon wieder ein alter
Der wäre wild
Mann.
Gegangen.
Ja, schon wieder
der
ein alter
Aftershow-Party.
Ja, ja, genau. Er ist dann leider früh gegangen. Naja. Aber ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, also das Unangenehmste an dem ganzen Abend, da hatte keiner von den Preisverleihungsleuten was mit zu tun. Nämlich den hast du mir eigentlich beschert, Caro.
Hä, warum?
Du weißt ganz genau, was ich meine. Du guckst jetzt hier so unschuldig, wie so ein Welpe, der nichts angestellt hat. Ne? Aber du weißt ganz genau, was ich meine. Du hast nämlich, weil es war nicht nur Grimme-Preis, sondern ich hatte auch Geburtstag gleichzeitig.
Ja.
Den ganzen Tag über schon. Und du hast 5 Minuten, bevor mein Geburtstag endete, auf der Aftershow-Party in einem Raum voller Leute, voller Branchenköpfe, ne? Da war hier Jörg Schönborn, mit dem ich übrigens ein Selfie gemacht habe, ne? Der Programmdirektor des WDRs.
Herrliches Selfie.
Die Chefin Dreiser. Also es sind alles so Chefe, Senderchefe, Bosse, keine Ahnung, Maren Kräumann, Prominente und so weiter. Und in diesem Raum voller Leute hast du einfach plötzlich aus voller Kehle angefangen zu singen. Und zwar Happy Birthday.
Ja, und ich war nicht allein.
Und du warst nicht alleine. Direkt haben hier 5, 6 andere Arschlöcher bei uns aus unserer Produktion haben mitgesungen, um mich zu mobben. Und
hey, Moment
dann,
mal, Mobbing ist... Das macht man so am Geburtstag.
Das macht man, aber nicht in
für andere.
Aber nicht in so einer großen Atmosphäre. Das war wirklich, das war so unangenehm. Ich wollte im
das
Boden
versinken.
Das
klingt doch schöner, wenn ganz viele Leute mitsingen.
Ja, es sind dann auch drumherum, sind immer mehr Leute eingestiegen und ich wollte dann flüchten, wollte rausgehen.
Jetzt ziehst du dich so, ne? Im Mittelpunkt stehen, das gefällt dir ja gar nicht, ne?
Ich hasse diese Geburtstag-im-Mittelpunkt-Steherei. Und ich wollte dann flüchten, hatte mein Glas in der Hand und wollte rausstürmen. Da hat mich die Security abgefangen, hat gesagt, ich darf mit dem Glas nicht nach draußen. Und dann habe ich gesagt,
ja, weil du schön drin bleiben sollst, weil die Leute dir ein Ständchen gesungen haben.
Ich habe gesagt, ich muss aber schnell flüchten, weil die singen gerade. Daraufhin hat die Security mitgesungen.
Ja,
die wollte mich auch mobben.
Die haben mal gehört, es gibt einen Geburtstag und dann singen wir halt nun mal mit.
Was hat die denn jetzt damit zu tun? Warum will die mich denn hier demütigen?
Kannst du die nicht einfach mal freuen, dass alle dir so wohlgesonnen sind und die nur das Allerbeste wünschen zum Geburtstag?
Das war so unangenehm, dass allen Leuten, mit denen ich an dem Abend schon gesprochen hatte, die sind danach nochmal zu mir gekommen und haben gesagt, wir haben gar nicht gewusst, dass du Geburtstag hattest. Sorry nochmal. Die haben sich entschuldigt, obwohl das überhaupt nicht schlimm ist. Und ich bin dann, hab dann quasi einen anderen Fluchtweg versucht, die Treppe hoch über so eine Tribüne da oben und da haben das auch alle mitbekommen, sogar in der Etage drüber und haben dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, haben wir alles gar nicht gewusst. Wildfremde Leute, die mich gar nicht kannten. Es war so peinlich. Es war einer der peinlichsten Momente meines ganzen Lebens.
Also ich fand das lieb von mir.
Ja, danke nochmal, auch im Namen meiner Familie.
Ja, wir sind heute ein bisschen lahm, deshalb haben wir uns gedacht, lassen wir doch euch mal wieder die ganze Arbeit machen. Macht ihr doch mal wieder eure Tabs auf. Wir haben wieder so super viele Nachrichten bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen da gar nicht hinterher. Wir freuen uns immer total, wenn ihr uns was schreibt, wenn ihr uns schreibt, dass ihr den Podcast hört. Und mir ist auch aufgefallen, dass alle HörerInnen, die wir so in Real Life schon mal getroffen haben, zufällig, irgendwie bei Veranstaltungen oder auf der Straße oder so, ausnahmslos alle lieb und cool sind.
Wirklich, alle lieb.
Ganz toll.
Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Also wenn man da irgendwie auf dem Podcast angesprochen wird von Leuten, die den gerne hören, habe ich noch nie jemanden gemerkt, der ein Arschloch wäre. Ich weiß auch nicht, wie, also es ist doch irgendwie Zufall. Oder die sprechen eigentlich an.
Ja.
Es sind bestimmt auch Arschlöcher unter unseren HörerInnen dabei. Bestimmt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da nur liebe Leute dabei
vielleicht
sind.
Vielleicht ein paar Hackies auch.
Ja, vielleicht sind ein paar Hackies dabei.
Nee, das können wir nicht
sagen. Doch, das können wir sehr wohl sagen. Das lassen wir drin. Auch, dass wir das jetzt gesagt haben, lassen wir drin. Ungeschnitten geht das jetzt so über den Äther. Das bestimme ich jetzt einfach mal. Das habe ich mit Jörg Schönbaum vom WDR abgesprochen. Okay. Also, ihr habt uns wieder ganz viele schöne Sachen reingeschickt hier.
Ja, wir haben unsere Postfächer gescannt und bei einer Sache musste ich irgendwie, da war ich sehr stutzig. Da hat mir nämlich jemand geschrieben, weil wir letztes Mal geredet haben über Kevin von Kevin allein zu Hause, Macaulay Culkin, dass er vor einigen Jahren seinen Zweitnamen geändert hat.
Das habe ich auch hier rausgesucht tatsächlich.
Das ist auch
rausgesucht. Ja, das habe ich auch rausgesucht.
Und zwar hat er seinen Zweitnamen, ich glaube von Carson, hat er ihn geändert in Macaulay Culkin.
Also er heißt jetzt Macaulay Culkin? Macaulay.
Er heißt Macaulay Culkin, Culkin.
So rum.
Macaulay, Culkin, Culkin.
Macaulay, Culkin, Culkin. Ja, ich finde, das ist ein Power-Move. Das ist einfach, ja.
Da hat er anscheinend Fans drüber abstimmen lassen, was der Zweitname sein soll.
Tja, und die haben ihn gemobbt, wie du mich gestern beim Krimi-Preis.
Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht Miguel, du heißt schon Miguel Noel. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
Ja.
Miguel, Noel
ja,
vielleicht.
Ja, irgendwie sowas.
Dann hat mir jemand noch Gossip geschickt zu Stephen Baldwin, dem Vater von Hailey Baldwin. Mhm. Der hat nämlich mal mit Miley Cyrus einen Pakt geschlossen, dass er einen Cameo-Auftritt bei Hannah Montana bekommt, wenn er sich ein Hannah Montana-Tattoo stechen lässt.
Und hat er es getan.
Er hat ein Hannah Montana-Tattoo, er hat die Initialen HM auf der Brust, aber er hat den Cameo-Auftritt nie bekommen. Das finde ich irgendwie geil.
Herrlich.
Ja, der hat jetzt ein Tattoo wirklich über dem Herzen, aber nie seinen großen Moment in Hannah Montana bekommen.
Aber es gibt schlechtere Tattoos, muss man auch mal ehrlich sagen. Ich würde es mir auch stechen lassen, Hannah Montana über dem Herzen.
Ja, und ich hatte irgendwie in meinen DMs das Gefühl, das, was bei dir die Kirchen-Community ist, ist bei mir die Joten- und Tiny-House-Bubble. Ich habe wirklich...
Ah, hast du Ärger bekommen?
Ich habe Ärger bekommen, ich habe sehr viele Nachrichten im Postfach gehabt. Leute, ich finde das wirklich alles cool. Ich finde das cool, wenn ihr im Einklang mit der Natur lebt. Ich finde das auch cool, wenn ihr Kapitalismus scheiße findet und wenn ihr mit wenig auskommt und auf engem Raum. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht dauerhaft in eine Jote ziehen will und auch nicht in eine Holzkiste scheißen will. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ihr könnt das alles machen und ich habe da gar nichts gegen.
Ich halte mich da jetzt mal zurück. Ich möchte mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen, weil ich meine Tabs heute, da höre ich auch schon wieder viele christliche Leute in meinen Postfach.
Okay, ich bin gespannt. Vorher wollte ich mich noch kurz bedanken für die zahlreichen Nachrichten von Leuten, die mir erklären, wie ich Need for Speed von 2003 auf mein MacBook kriege.
Hat das geklappt jetzt?
Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe mehrere Nachrichten bekommen, die mir was empfohlen haben. Das ist übrigens keine Werbung für Apple. Es gibt ja auch Windows und es ist auch keine Werbung für Need for Speed. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das Spiel Autobahnraser ohne Regeln gnadenlos über deutsche Autobahnen.
Ich dachte, das wäre deine Autobiografie.
Was ich auch sehr empfehlen kann. Es ist ein Spiel aus meiner Kindheit.
Mhm.
Komm, wir gehen mal an deine Tabs.
Alles klar. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, wurde mir jetzt schon häufiger geschickt von mehreren HörerInnen und stellvertretend für diese ganzen Einsendungen stellt es jetzt mal die Person vor, die das Thema mir zuallererst geschickt hat. Ich habe extra nochmal geguckt und das war der Hörer und Twitter-Kollege auch, Liam.
Hi Miguel, hi Caro, ich bin Liam und ich würde mir wünschen, dass ihr heute mal eure Tabs zum Thema heilige Vorhaut von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus aufmacht. Das Thema liegt mir sehr am Herzen, aber Achtung, es ist auch brisant, ihr könntet exkommuniziert werden, wenn ihr darüber redet, soweit ich weiß.
Aha.
Ja, vielen Dank für die Einsendung. Wie gesagt, Twitter-Kollege @FlemmyFlamingo heißt er da. Da kann
Liebe
rein,
Grüße.
Liebe Grüße. Danke für das Thema. Es haben wirklich mehrere Leute geschickt. Deswegen will ich das jetzt heute mal in aller Ausführlichkeit, alle Details dazu klären. Es geht um die heilige Vorhaut, die Vorhaut Jesu.
Mhm.
Hast du das schon jetzt erstmal so einen spontanen Impuls, irgendwelche Gefühle dazu?
Ich habe irgendwas in meinem Hinterkopf, dass das natürlich auch eine der Reliquien ist.
Richtig.
Und wahrscheinlich in irgendwas Weirdes eingearbeitet wurde.
Also es ist tatsächlich die einzige Reliquie, die es von Jesus Christus gibt, angeblich.
Was ist mit diesem Tuch, wo sein Gesichtsabdruck drauf war?
Ich weiß nicht, ist es nicht aus Sakrileg einfach, aus dem Tom Hanks Film? Oder gibt es das wirklich?
Nein, das gibt es, glaube ich, wirklich.
Gibt es das wirklich?
Und es gibt ja auch noch ganz viele Holzsplitter, angebliche von dem Kreuz von Jesus Christus.
Die bei Baras Ferraris auch schon mal vertickt wurden.
Oh, die auch da schon mal vertickt wurden. Ah, du meinst quasi der einzige fleischliche Überrest des Messias.
Richtig. Und natürlich wird der einzige fleischliche Überrest von Jesu Christus, das ist nicht irgendwas, da wird ein riesen Bohai drum gemacht. Die Katholiken gehen komplett cray-cray, was diese Vorhaut angeht.
Cray-cray wegen der Vorhaut.
Ja, wirklich. Also, allein schon, dass Jesus Christus beschnitten wurde, wurde tausendfach gemalt von Rembrandt und solchen Leuten. Der Jesuit Alfonso Salmeron hat über die Vorhaut sogar gedichtet. Schöne Verse, die ich hier gerne bereit bin zu zitieren. Eine Sekunde. Jesus schickt seinen Bräuten den fleischlichen Ring des höchst kostbaren Präputiums. Der Hersteller ist der Heilige Geist. Seine Werkstätte ist Marias reinster Schoß. Das Ringlein ist weich. Wurde gedichtet. Also immer auch schon künstlerische Inspiration gewesen. Alle sind begeistert. Aber es ist ja auch klar, denn es ist die einzige Reliquie seines Körpers, die es noch gibt. Jesus wurde beschnitten, natürlich jüdische Tradition. Und zwar, weißt du wann?
Ich glaube, relativ bald nach der Geburt passiert das, oder?
Genau, aber bei Jesus war es am 1. Januar und tatsächlich ist auch deswegen da die neue Zeitrechnung, also fängt da das neue Jahr an.
What?
8 Tage nach Weihnachten.
Wegen der Vorhaut
von
Jesus?
Wegen der Vorhaut von Jesus.
Das ist mal wieder so klar, dass wir unsere komplette Zeitrechnung auf Pimmel von Männern ausrechnen.
Genau, aber doch nicht irgendwelchen Männern, Karo.
Ja,
schon Jesus Christus von Nazareth. Aber es ist ja natürlich die Frage, wo fängt das Ganze jetzt an? Gibt es tatsächlich die Vorhaut von Jesus noch hier auf Erden? Was bedeutet das dann für
und
Religion,
wenn ja, warum
Wissenschaft?
Warum ist die überhaupt erhalten?
Genau, und da fängt nämlich jetzt die Geschichte an, weil da gibt es laut den Kindheitsevangelien eine Geschichte, in der eine alte Frau die abgetrennte Haut Jesu an sich genommen hat und in Öl konserviert haben soll.
Weird.
800 Jahre lang soll sie sicher in Jerusalem gelegen haben. Weiß ich nicht genau, wie doll das historisch belegt ist. Es gibt 1000 Leute, die das behaupten, es sei historisch, aber das ist natürlich immer verschmolzen mit irgendwelchen religiösen Geschichten. Ja, ich weiß, also so 100% kann ich es nicht sagen, ich war nicht dabei.
Ich stelle mir das gerade vor, wie so Olivenöl, was in Pizzerien auf dem Tisch steht, wo so eine Pepperoni drin ist. Was? Da schwimmt das Ringlein Jesu.
Naja, jedenfalls. Jedenfalls, was auch Liam ja gesagt hat, ist, dass es echt gefährlich sein kann, darüber zu sprechen, weil Papst Leo XIII. Hat 1900 damit gedroht, jeden, der über die heilige Vorhaut spricht oder schreibt, was wir ja jetzt gerade tun, zu exkommunizieren. Also, dass man aus der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen wird.
Oh, das ist mir ganz recht. Ich warte schon so lange auf meinen Termin für den Kirchenaustritt.
Dann machen wir das gleich heute, ja. Also, was das Interessante ist, dass dann halt auch immer so gesagt wird, dadurch, dass Jesus ja Gottes Sohn gewesen sein soll, wäre es ja dann auch quasi möglich, durch die Vorhaut die DNA Gottes zu erkennen, jetzt mit der Wissenschaft, die wir heute haben.
Mhm.
Was das alles für die Wissenschaft bedeuten würde, hat hier mal ein DNA-Forscher beschrieben.
Oh, bitte Jesus klonen.
Sagen wir mal, wir hätten tatsächlich das wahre Fleisch von Jesus. Was könnte daraus abgelesen werden?
Wir könnten sein Aussehen bestimmen. Die Körpergröße der Person, die Haarfarbe, die Farbe der Augen, die Hautfarbe.
Wäre es sogar möglich, Jesus Christus zu klonen?
Ja, theoretisch ist das möglich. Wenn wir die DNA haben, können wir alle Teile zusammensetzen und schließlich die Person klonen.
Wie krank wäre das denn? Jurassic Park mit nur so mit 10.000 Jesu. Jesus, mit Jesusen ist die Mehrzahl, ist der Plural
ja.
Ist von Jesus, Jesusen, glaube ich. Jesus.
Ja, stell dir vor, was da bei diesen ganzen Fundamentalisten los ist, wenn rauskommt, dass Jesus POC war.
Ja, und wir brauchen dann am Ende gar nicht mehr Jared Leto, der da auf die Inseln geht, sondern haben wir den echten Jesus wieder zurück. Aber wir
vielleicht haben sie Jared Leto aus der Vorhaut bereits geklont.
Wie krank wäre das? So ein Jurassic Park Move. Ich finde es so geil.
Aber warum müssen die denn auch noch Rockmusik machen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Jesus war ein Rocker. Das ist ja wohl eindeutig. Das haben wir über die Vorhaut von Jesus, über die DNA-Spuren haben wir das rausgefunden. Jesus war 100% Rock'n'Roll. Aber die Frage ist natürlich, wie realistisch ist es, dass es diese Vorhaut noch gibt? Weil die früheste Erwähnung beginnt bereits bei Karl dem Großen. Der hat sie wohl, da gibt es eine ewig lange Geschichte, die auch sehr fiktionalisiert klingt, sage ich mal. Der hat die dann nämlich wohl irgendwie bekommen, als er in die Grabskirche gepilgert ist und dort gebetet hat. Da ist ihm dann die Hand Gottes erschienen, hat ihm eine Schachtel geschenkt. Als er die Schachtel ergreift, ist dann ein Kind erschienen, das scheinbar Jesus war, weil dieses Kind hat gesagt, hier, ich schenke dir hier meine Vorhaut, so jetzt mal so verkürzt dargestellt. Tja, und diese Vorhaut hat er dann genommen, um dem Papst diese zu überreichen und sich dann zum Kaiser krönen zu lassen, um der neue Julius Caesar zu werden. I don't know, ob das stimmt.
Alles klar.
Also es klingt für mich nach so klassischer Legendenbildung.
Ja,
so jemand,
die Schachtel von der unsichtbaren Hand, genau, damit ich jetzt Kaiser bin.
Genau, also das ist so, ich glaube, das hat sich vielleicht hier Karl der Große ausgedacht, wie so jemand, der so auf einer WG-Party so die interessantesten Geschichte erzählen will. Ne? Ja, und dann ist mir die Hand Gottes erschienen und hat mir Jesus Vorhaut geschenkt. Ich weiß nicht genau, wie plausibel das ist. Keine Ahnung.
Wo ist denn jetzt nun diese Vorhaut?
Das ist jetzt natürlich das Problem, weil ab dem 11. Jahrhundert gab es dann ein Kreuz, wo angeblich die Vorhaut Jesu aufbewahrt wurde. Aber ab dem Moment wird es unübersichtlich, weil nach dem Tod Karl des Großen behaupteten so um die 16 Städte, diese Vorhaut zu besitzen. Ab dem Moment weiß man nicht mehr so richtig, was ist die echte Vorhaut gewesen. Da hat sich dann tatsächlich der Vatikan durchgesetzt und gesagt, nein, die einzige wahre Vorhaut Jesu liegt bei uns in Rom.
Aha.
Aber ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Es kann natürlich jede mögliche Vorhaut gewesen sein, die sie da hatten.
Mhm.
Dann gab es unterschiedlichste Berichte, dass Plünderungen und Kriege waren und bei diesen Plünderungen und Kriegen eben diese Vorhaut abhanden gekommen ist, die vielleicht geklaut wurde. Die wurde dann eventuell in unterschiedlichste Dörfer geschafft. Es wurden aber ganze Kirchen gebaut, um dieser angeblichen Vorhaut noch eine Herberge zu geben, wo man hinpilgern konnte, wo Päpste tatsächlich kamen und haben die Echtheit bestätigt, aber ich weiß alles nicht, wie echt das ist.
Also es gibt verschiedene angeblich echte
Vorhäute
von Jesus.
Genau. Das ist irgendwie anstrengend, diese ganze Vorhautgeschichte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es echte Augenzeugenberichte darüber gibt, wie die ausgesehen haben soll.
Ich kann mich erinnern, dass einige Dorfbewohner davon sprachen, die Vorhaut Christi sei in der Kirche. Sie sagten, sie sieht aus wie ein Haufen Haschisch oder ein Popel.
Was?
Wie ein Haufen Haschisch oder ein Popel soll die Vorhaut Jesu aussehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Gottes ist. Wir zitieren das nur, aber jetzt bitte keine bösen Mails schreiben. Das ist ein reines Zitat.
Hä? Ach so, weil die dann so alt ist, dass die dann schon so eingeschrumpft.
Naja, weißt du, wie die ist ja ewig alt. Das ist ja eine ewig alte, verschrumpelte Vorhaut. Ja. Die ist bestimmt schon eingegammelt.
Das Thema ist mir irgendwie nix.
Es gibt sogar angebliche Fotos und es sieht wirklich aus, einfach wie so ein Stück Staub. Also so, willst du das mal sehen? Ich hab das hier, das ist in dieser einen Doku, die ich, willst du nicht sehen? Komm, ich kann es auch lassen.
Komm,
ich will dir jetzt nicht die Vorhaut zeigen. Warte mal, das ist hier in dieser Doku. Nee, komm, ich zeig dir die jetzt nicht. Das sieht einfach aus wie wirklich so ein Stück, so ein grauer Popel.
Okay.
Also er hat total recht damit. Die muss ich dir jetzt nicht wirklich zeigen.
Ich will sie jetzt doch sehen.
Ah, okay, komm, dann zeige ich sie dir. Guck mal hier in dieser Doku, da zeigt man die so. So, da liegt die drin. Da. Man erkennt sie eigentlich kaum. Es könnte Staub sein, es könnte ein Popel sein.
Also was ist, also...
Also die liegt in so einem goldenen, ich weiß nicht, irgendein Schmuckstück, was ich jetzt nicht genau weiß, was es ist. Und da liegt dieses, sieht aus wie so Alien-Fotos eigentlich, wo man so sagt, auf jeden Fall ist das ein UFO. Auf jeden Fall ist es die Vorhaut
Christi. Ja, wie so ein Ultraschall.
Christi.
Ja, ganz also komisch.
Irgendwie ganz komisch. Also in jedem Fall ist es so, dass die Vorhaut Jesu jetzt verschwunden ist. Aktuell gibt es keine echte Vorhaut Jesu, die man angucken kann. Die ist nämlich geklaut worden in den 80er Jahren, 1983, in dem Jahr, in dem Flashdance rausgekommen ist, ist die Vorhaut von Jesu verschwunden. Und alle suchen jetzt nach der heiligen Vorhaut.
Bei dieser Suche führen alle Spuren nach Rom. Jahrhundertelang bewahrte der Vatikan die heilige Vorhaut in der Sancta Sanctorum auf, in der persönlichen Schatzkammer des Papstes.
Also, da ist so ein Journalist, der da auch eine Doku drüber gedreht hat, die ich mir angeguckt habe, ist eben auf der Suche nach dieser Vorhaut und geht nach Rom und die sagen aber auch, nö, wir haben die nicht. Aber alle anderen in der Stadt sagen, ach, safe haben sie die. Also da gibt's so unterschiedliche Meinungen.
Mhm.
Ich fasse da jetzt mal zusammen. In den letzten Jahrtausenden haben viele Leute behauptet, dass sie die heilige Vorhaut haben. Karl der Große, der Vatikan, irgendwelche Kloster, Catherine de France. Und immer wenn die irgendwo aufgetaucht, Catherine de France. habe ich gelesen. Catherine de France. Immer wenn die Vorhaut irgendwo aufgetaucht ist, ist sie genauso schnell wieder verschwunden. Die Lage ist unübersichtlich, sie ist aktuell geklaut. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass die heilige Vorhaut endlich wieder auftaucht, damit man die auch mal bei Bares Ferraris verticken kann. Die ist bestimmt in irgendeinem Amulett. Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn Heidere Zipper Zapel.
Leute, guckt mal alle auf eurem Dachboden nach, ob ihr die Vorhaut Jesus findet.
Ja, wo habt ihr denn den gefunden? Was haben sie denn da für ein Schätzchen? Was hat das für ein Gold wert? Ja, und dann kommt dazu aber die Vorhaut. So, und dann kann man damit bestimmt noch richtig abcashen. So.
Und was macht ihr Lieben mit dem Geld?
Ja, also eine absurde Geschichte noch zum Schluss, die ich ehrlich gesagt für am plausibelsten halte, ist, dass die Vorhaut Jesu mit in den Himmel aufgefahren ist, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das ist tatsächlich eine echte Theorie von Leo Alatius, das ist so ein Gelehrter des Vatikan, und der hat gesagt, dass der Kreis, der um Saturn ist,
das habe ich schon mal gehört,
dass das die Vorhaut von Jesus sein soll.
Die hat dann Gott nachträglich quasi so
um den Planeten geschnürt. Genau. Aber ist ja auch schon ganz schön ausgedehnt, dann muss ja sein. Das tut doch dann, also das ist doch irgendwie, wie soll man diese Vorhaut so dehnen?
Ja, das war eine Metapher oder so.
Das war eine Metapher. Ich glaube auch, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Leo genau zu dem Zeitpunkt gelebt hat, in dem man diesen Ring entdeckt hat, gerade frisch.
Da ist er!
Da ist er, die Vorhaut Jesu! Leute, ich hab's! Also das sind alles echte Theorien. Ich hatte damit mit diesen Tabs eine schöne Zeit, aber bin auch froh, dass ich die jetzt schließe, weil ich glaube, wir finden die nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, da einen Aufruf zu machen, wenn ihr die findet, schickt uns die oder so, weil wir müssen erst noch den Heidemörder finden. Dazu gab es echt wenig Sachen.
Ja.
Und die Glitzerverschwörung liegt uns auch noch irgendwie im Nacken. Ich weiß nicht,
wir
müssen...
Zu viel offen einfach.
Genau, wir haben zu viel Mysteries.
Und ich finde
offen.
Auch, wir sollten, also wir haben jetzt so oft Vorhaut gesagt, ich habe das Gefühl, Olli Schulz ruft gleich an, weil das ist eigentlich sein USP.
Alles klar, okay, dann schließen wir jetzt die Tabs dazu.
Ja, die ganze Autofahrt und das Bier von gestern und jetzt noch die Vorhaut, das liegt mir irgendwie alles schwer im Magen.
Alles klar, hast du schönere Tabs für uns heute?
Meine Tabs sind im weitesten Sinne auch biblischer Natur. Mhm. Und zwar hat Justin uns eine Mail geschickt zu einem Rabbit Hole, von dem ich bis dahin noch nie gehört habe. Und zwar
ist das die Judasziege. Ich bin Psychologe und vor kurzem hat sich einer meiner Klienten als Judasziege bezeichnet. Hat gesagt, er fühle sich wie die Judasziege, weil er immer das zerstört, was er am meisten will. In dem Moment, in dem er es dann gefunden hat, würde er es zerstören. Und deswegen geht es ihm eben sehr schlecht.
Jetzt könnte man erstmal denken, hä?
Nee, ich denke mir zuallererst, darf der das überhaupt öffentlich erzählen, was er da in seinen Termin bespricht?
Ja, das ist jetzt die Verantwortung von Justin. Was mit deiner ärztlichen Schweigepflicht ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall erzählt Justin von der Judasziege. Mhm. Jetzt könnte man erstmal denken, Judas, Ziege, Psychologie, wem geht's jetzt da schlecht? Wir müssen mal von vorne anfangen, weil wir beide sind ja nicht so richtig zu Hause in der Bibel, wie man eben wieder unschwer gemerkt hat beim Thema Jesus-Vorhaut. Deshalb eine kurze Character-Introduction zu Judas. Judas war einer der 12 Apostel von Jesus und es war der, der Jesus am Ende verraten hat.
Slay.
Woraufhin er an die Römer ausgeliefert und gekreuzigt wurde. Willst du nochmal sagen, Slay jetzt?
Nee, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen plötzlich.
Ja, würde ich auch, ne? Der Evangelist Lukas nennt ihn Verräter. Und zwar war es wohl laut allen Evangelien so, dass Judas die Tempelwache, ich weiß nicht, welche Tempelwache,
I don't know, ist doch egal,
zu ihm geführt hat und ihn dann mit einem verabredeten Zeichen identifiziert hat. Er hat ihn nämlich geküsst und so mit dem Kuss verraten.
Jesus und Judas haben sich geküsst.
Deswegen wird es auch Judas-Kuss genannt.
Also doch, Slay. Jetzt sind wir, also da schließt sich der Slay-Kreis.
Vorher war er halt voll integriert bei den Bros, bei den Apostel-Bro.
Ja, genau, das waren bestimmt alles Bros. Jesus hat bestimmt so 12 hotte Männer um sich versammelt, weil er mit denen so gern Abend gegessen hat, ne?
Und Füße gewaschen hat.
Genau, der hat so gern die Füße gewaschen von denen immer.
Auf jeden Fall war Judas Teil der Apostel-Bros bis zu dem Verrat. Jetzt zur Ziege. Dafür müssen wir auf die Galapagos-Inseln der 90er Jahre reisen.
Mhm.
Und zwar sind Ziegen seit der Kolonialzeit schon sehr beliebt als Nutztiere, weil die sind halt voll klein und nehmen nicht viel Platz weg. Die sind sauber, weil die machen ja nur so, die kacken ja nur so ganz kleine, harte Kügelchen
aus. Ja, das weiß ich von der Maulwurf, der hat mir auf den Kopf gemacht, da dieses Buch.
Siehst du mal?
Da habe ich schon voll viel gelernt. Ja, da habe ich schon, das sind meine Quellen.
Und so sind halt Ziegen schon im 18. Jahrhundert von SeefahrerInnen und PiratInnen auf die Galapagos-Inseln gebracht worden, wo sie natürlich ursprünglich nicht hingehört haben.
Mhm.
Und die Ziegen hatten eben auf diesen Inseln, auf diesen paradiesischen Inseln, keine natürlichen Fressfeinde. Und nach ein paar hundert Jahren gab es dann irgendwann Hunderttausende von Ziegen auf diesen Inseln. Und das war natürlich ein Problem, weil die haben diese ganzen Inseln komplett leer gefressen. Und die Pflanzen dort hatten eben keinen Widerstand gegen diese Ziegen evolutionär ausgebildet. Und dadurch hatten auch andere Tiere weniger zu fressen, zum Beispiel auch die berühmten Galapagos-Schildkröten. Die haben wegen der ganzen Ziegen nämlich kaum noch Futter gefunden und sind total zurückgegangen, zum Beispiel auf Isabella, der größten Insel. Und da sind auch Vogelarten ausgestorben, zum Beispiel die Floriana Spottdrossel ist ausgestorben wegen der Ziegen. Also war klar, die Ziegen müssen weg. Es wurde viel versucht, um die Ziegen wieder loszuwerden auf den Galapagos-Inseln. 1865 haben sie es mit Hunden versucht, hat aber nicht geklappt. Dann irgendwann hatten sie so einen Nationalpark-Service, also Menschen. Aber zum Beispiel auf der Insel Isabella gibt es so super hohe Vulkane, wo die Ziegen einfach hochgeklettert sind und safe waren. Und die haben sich auch in den Lavatunneln versteckt. Wie cool ist das?
Das bestätigt meine Theorie, die bisher noch keine wissenschaftlich fundierte Grundlage hatte.
Dass im Erdkern leben Ziegen, sag's ruhig.
Nee, dass ich Ziegen einfach sass finde. Also ich fand Ziegen schon immer sass. Ich war so, ich wollte die auch nie füttern im Tierpark oder anfassen oder so. Die sollen ihr Ding machen. Die sollen in Ruhe ihre 10 Zentner Zucker zum Zoo ziehen und mich in Ruhe lassen. Und weißt du, irgendwie, die haben irgendwie was Diabolisches in sich.
Die haben einen weirden Blick, ne?
Die haben einen weirden Blick, die, so einen hypnotischen
die haben
Blick.
Auch, haben die nicht auch so wie so Schlangen, so Schlitz, so, ja, so Schlitzhaltpupillen?
Eben. Und ich frag mich sowieso, wie man damit gucken kann auch. Sehen die dann auch so Schlitze?
Ich finde Ziegen echt spannend.
Ja. Und zwar, warum?
Ja, einfach alleine Ziege in Lavahöhle. Das finde ich schon geil.
Ja, klar, aber okay, ich will jetzt dich gar nicht unterbrechen. Erzähl mir weiter aus den Lavahöhlen.
Du wirst vielleicht noch Empathie und Mitleid entwickeln für Ziegen, weil jetzt geht's ans Eingemachte. Ziegen sind nämlich Herdentiere und suchen immer nach einer Gruppe, der sie sich anschließen können. Also wenn man eine Ziege aussetzt, dann fängt sie automatisch an, eine neue Herde zu suchen. Und dieses Prinzip haben sich die Menschen jetzt zunutze gemacht. Sie haben eine Ziege genommen, die haben sie farbig markiert, einen Peilsender an die Ziege dran gemacht und dann auf der Insel ausgesetzt, so Special Agent Ziege quasi. Und dann ist die Ziege, also die Judas-Ziege, geleitet von ihrem Ziegeninstinkt losgelaufen und hat automatisch die Nähe von anderen Ziegen gesucht. Und die Menschen sind mit einem Hubschrauber dem Peilsignal von der Judas-Ziege gefolgt und haben dann alle Ziegen aus der Luft mit Halbautomatik abgeknallt.
Oh nein.
Ja, wie schlimm ist das für alle Beteiligten?
Ja, vor allem für die abgeknallten Ziegen.
Ja, für die abgeknallten Ziegen.
Aber
die sind
auch
dann
für
wahrscheinlich
die
Überlebenden. So, die sind dann so, ach hallo, komm doch zu uns.
So,
herzlich willkommen.
So machen die Ziegen? Kannst du nochmal? Das ist doch keine echte Ziege.
Doch, so machen Ziegen. Die können so.
Die schreien so?
Komm, die freuen sich. Wenn die sich freuen, machen die vielleicht so.
Ziegen schreien wie Minnie Riperton? Das ist doch. Ich glaube auch so, viele Leute hören unseren Podcast zum Einschlafen, habe ich jetzt schon immer wieder mitbekommen. Wenn die jetzt einfach so im Unterbewusstsein diesen Schrei hören, das ist wirklich so, die haben mit Absicht nicht die 3-Fragezeichen-Folge der Grüne Geist eingemacht. Und jetzt machen die so, hör mal auf jetzt, die Leute, wirklich, das ist jetzt wieder so eine Dämonensache. Du willst die Leute da ins Unterbewusstsein da so ärgern.
Ja, aber stell dir vor, die Ziegen, die freuen sich einfach kurz, dass sie sich gefunden haben. Und was muss sich die Ziege auch denken, die ganze Zeit Freunde sucht und immer wenn sie dann welche gefunden hat, werden die sofort abgeknallt. Das beziehst du doch auf dich irgendwann.
Ja, das ist dann, ja. Das
also ich kann
ist,
jetzt
ich, nicht
schon
gut für die Psyche der Ziegen.
Nee, und ich kann jetzt schon verstehen, was dann der Patient von Justin meinte. Und das finde ich auch sad. Ich fühle mich wie eine Judas-Ziege. Da hat Justin auch nochmal einen interessanten Gedanken aus seiner ärztlichen Perspektive reingegeben.
Ich würde mich auch mal brennend interessieren über die Studien zum Cortisolspiegel von so einer Ziege, wenn die über die Galapagos-Inseln hüpft und immer ihre Artgenossen in dem Moment sterben, wo sie gerade ihre Artgenossen findet.
War auch mein erster Impuls, dass mich das jetzt als
mit
nächstes
dem Cortisolspiegel.
Ja, genau. Habe ich mich auch gefragt.
Das Ganze war auf jeden Fall sehr effektiv. Bis 2006 war die erste Insel Isabella komplett ziegenfrei und alle anderen danach und nach auch. Also hier stand bei Wikipedia auch, die Judas-Ziegen suchen dann weitere Artgenossen und beginnen erneut ihr unbeabsichtigtes verräterisches Werk. Wie sad. Also Stück für Stück haben die mithilfe der Judas-Ziegen einfach die Inseln ziegenfrei gekriegt. Und die waren am Ende übrig.
Boah.
Schlimm,
das
oder?
Das ist schon hart.
Und in anderen Quellen habe ich noch gelesen, dass Judas-Ziegen auch eingesetzt wurden, um ganze Herden in Schlachthöfe zu führen. Also die haben quasi eine Ziege, zum Beispiel eine Schafherde vorangestellt und die hat dann so ist sie in den Schlachthof gelaufen und zur Seite getreten, während alle anderen Tiere da reingelaufen sind.
Was für eine Snitch, eine richtig 31er-Aktion.
Und dann habe ich in einem Artikel gelesen von einer Judasziege, die immer mit Zigaretten belohnt wurde.
Wie der Bär Wojciech, der Kriegsbär.
Ja, die ist reingelaufen, hat die Schafe da abgeliefert und hat zur Belohnung Nikotin bekommen.
Aber mögen Ziegen kippen überhaupt?
Ja, das weiß ich auch nicht genau.
Das ist doch nicht mein erster Gedanke. Ich belohne die doch dann lieber mit so Mais oder sowas. Oder was essen denn so Ziegen? Also so im Wildpark früher habe ich denn immer so getrocknete Maiskörner.
In meiner Vorstellung fressen die so Butterblümchen. So gelbe.
Ja, aber das sind deine Heidi-Quellen, die du noch hast von Schnucki.
Da stand nichts von Camel. Nee.
Schon vor Heidi hat immer Schnucki noch so Camel gegeben. Ja. Immer.
Ohne
Frankfurt, aus Frankfurt mitgebracht. Überall in Frankfurt rumgelaufen. Wenn ich zurück in die Alpen gehe, brauche ich ein paar Camel. Zigaretten für Schnucki.
Für Schnucki mache ich den Filter raus. Ja, also da gab es wirklich so einen Artikel, wo eben von einer nikotinsüchtigen Judasziege die Rede war, die über Jahre hinweg da die Schafe abgeliefert hat und zur Belohnung immer eine Zigarette bekommen hat. Insbesondere eine Camel oder Lucky Strike.
Und dann werden diese Schafe da geschlachtet und sie steht daneben mit der Zigarette und wartet so eine.
Na ja, genau.
Das ist halt mein Job, es ist halt mein Daily Business, ich kann da auch nichts dafür. Leute, ich brauche ein
Moral,
bisschen Geld.
Moral, die kommt immer mit Moral. Ich
Was soll das?
Wovon soll ich leben?
Ich brauche doch irgendwo meine Kippen, muss ich irgendwie herbekommen. Es ist ein hartes Geschäft da draußen, die Welt ist hart.
Ihr arbeitet in den Medien, ihr seid auch keine Heiligen. Also, mein Fazit ist, man sollte Ziegen kein Nikotin geben. Niemand sollte sich bitte wie eine Judasziege fühlen. Ziegen bitte auch nicht, das finde ich ganz schrecklich. Menschen schon gar nicht und auch keine Füchse. Auf Tasmanien macht man das nämlich mit Füchsen auch, weil da die Population zu stark gewachsen ist und die einheimische Beuteltiere bedrohen. Das sind dann Judasfüchse.
Gibt's auch.
Gibt es auch. Also es ist, it's a thing, dass wir irgendwie Tiere dazu benutzen, die eigenen Artgenossen auszurotten. Und das finde ich eine Unart.
Finde ich auch, das unterstreiche ich zu 100% so.
Ja.
Statement.
Statement
das
von
haben wir jetzt mal ein Statement hier. So, wir sind dagegen einfach.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer ZuhörerInnen-Spezial Too Many Tabs-Folge für diese Woche. Wir waren ein bisschen müd, aber es waren trotzdem fantastische Tabs.
Lag aber nicht an uns diesmal, sondern an euch.
Ganz genau. Vielen Dank nochmal an Justin und an Liam für diese Tabs. Und wenn ihr zu Hause auch offene Tabs rumliegen habt und Rabbit Holes, in die ihr euch eingebuddelt habt, dann schickt uns die doch bitte gerne an toomanytabs@ndr.de
oder an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du @carowarps und ich @miguelr aus A, wo ich übrigens jetzt immer wieder, jetzt wo ich das öffentlich immer sage, werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass alle immer dachten, ich heiße Miguel Rauser, die mit mir auf Social-Media kommuniziert haben.
Ja.
Und jetzt, das ist jetzt mein kleines öffentliches Bekenntnis dazu. Nein, es ist Miguel R aus A.
Danke, dass du es nochmal klargestellt hast. Ja. Folgt uns doch gerne rein, gebt uns doch gerne 5 Sterne, abonniert den Podcast, alles, was auch immer ihr könnt. Vielen Dank dafür.
Wir freuen uns da immer. Gerne öffentlich kommentieren, empfehlen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Kann man doch mal einfach mal nett sagen. Hier übrigens, ich habe da was gehört im Internet. Es war voll interessant, die Judasziege und die Vorhaut Jesus Christus. Hier am Familientisch kann man das nochmal schön breit erzählen. Und dann hören vielleicht auch mal eure Eltern mal rein. Warum denn nicht?
Ja, Leute, und sucht auf dem Dachboden nach der Vorhaut Jesus Christus. Ich habe das Gefühl, da liegt richtig viel Kohle drin, wenn ihr damit bei Horst Lichter vorbeispaziert.
Oh yes.
In dem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Oh, und wir müssen natürlich noch Cross-Promo.
Cross-Promo.
Dürfen Cross-Promo.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Heute haben wir eine große Podcast-Empfehlung für euch, die Caro und ich beide sehr gerne hören. Und zwar ist es der News-Podcast 6.30, der jeden Morgen um 6.30 Uhr erscheint. Pünktlich wie die Maurer.
Die stehen früh auf, ne?
Richtig,
nicht wie wir. Grimme-Preis, wir sind müde.
Ich habe nicht geschlafen. So, die sind jeden Morgen, sind die da und geben pünktlich ihre Sachen ab. Und dann kann man sofort mit den wichtigsten Themen den Tag starten.
Zum Beispiel auf der Arbeit, auf dem Pausenhof oder in der Mensa kann man immer mitreden, wenn man morgens 6.30 hört. Außerdem kann man sich als Hörerin auch Themen wünschen, die dann im Podcast besprochen werden.
Ist ein toller Podcast, finden wir eine gute Sache. Also empfehlen wir allen und den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Melanie Litzbar. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too Many